Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen. Freiheit, Menschenwürde, Solidarität. Heute ist der Tag für große Themen. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder ist einmal der führende Interpret unserer düsteren Zeiten genannt worden. Sein neues Buch über Freiheit will ein praxistaugliches Plädoyer dafür sein, sich damit auseinanderzusetzen, was Freiheit wirklich bedeutet, wenn die Demokratie in Bedrängnis gerät. Dass Demokratie weiter in Bedrängnis gerät, befürchten derzeit auch viele Beobachter der AfD. Aber ein neues Phänomen ist sie nicht, erzählt der Historiker Moritz Fischer in seinem Buch über die rechtsextreme Partei Die Republikaner, die in den 1980er Jahren, frühen 90er Jahren im politischen Betrieb für Aufruhr sorgte. Außerdem geht es um das letzte gemeinsam verfasste Buch von Aleida und Jan Assmann über den Gemeinsinn als sechsten sozialen Sinn, die Merkel-Biografie Die Täuschung des Journalisten Eckart Lohse und um eine Biografie, die vor dem wachsenden Antisemitismus in Frankreich mahnt. Der amerikanische Historiker Timothy Snyder ist eine Art Popstar unter den Sachbuchautoren. Einer breiten Leserschaft wurde er mit seinem Buch Bloodlands bekannt, in dem er die Geschichte zum großen Morden von Hitler und Stalin in den osteuropäischen Ländern zwischen 1933 bis 1945 erzählt. Aber auch seine Bücher zu anderen Formen der Gewaltherrschaft erreichten große Auflagen und wurden in viele Sprachen übersetzt. Doch Timothy Snyder denkt nicht nur sehr lesenswert über das 20. Jahrhundert nach, denn inzwischen gilt der Vergangenheitsforscher auch als eine Art Gegenwartsexperte. Seit Donald Trump in den USA zum Präsidenten gewählt wurde, bezieht Snyder nämlich immer wieder deutlich Stellung über die Verwerfungen der Demokratie in seiner Heimat. In seiner Anti-Trump-Studie über Tyrannei gab er 2017 20 Lektionen für den Widerstand gegen Populismus und autoritäres Führungspersonal, übrigens auch in Europa. Sein neues Buch über Freiheit ist nun der Versuch, einen Begriff zurückzuerobern und positiv zu fassen. Und eine laute Warnung vor dem Niedergang demokratischer Ideale und Institutionen, meint Tom Schimmick, der für Andruck das Buch gelesen hat. Er beginnt mit einer für ihn eindrücklichen Erfahrung mit dem Autor selbst.
Can you try to speak?
Ja, just seem, was seem.
Looks like yes.
Sommer 2023.
Yes?
Timothy Snyder spricht beim Bücherarsenal an dem Literaturfestival in Kiew.
We hear you.
Okay, excellent.
Zugeschaltet aus den USA.
What I would like to do.
Ich würde mit Ihnen gerne über ein Buch über die Freiheit sprechen, das noch nicht fertig ist.
It's a philosophical book, which
ein philosophisches Buch, an dem ich etwa seit 5 Jahren arbeite.
5 years now.
Und das er, bekennt der Autor, schon mehrmals für vollendet hielt. Doch der Krieg gegen die Ukraine, die politischen Verwerfungen daheim in den USA und eine Krankheit hätten seine Gedanken immer wieder neu aufgewirbelt. Über den Niedergang und die Abwesenheit von Freiheit zu schreiben, bekennt Snyder, sei etwas völlig anderes, als ihr Wesen zu durchdringen.
What freedom actually is.
Der Professor an der Yale University ist mit der Ukraine eng verbunden, als Forscher wie als Freund. Die Ukraine ist, historisch und brandaktuell, ein wichtiger Referenzpunkt dieses Buches. Snyder hat das Land oft bereist, auch jetzt im Krieg. Schon in der allerersten Szene sind wir mittendrin. Bei der 85-jährigen Maria in Posad-Pokrovske, im Süden, in der Pufferzone von Cherson. Ein Ort, der beim russischen Vormarsch pulverisiert und später befreit wurde.
Auf einer Bank lag eine hübsche, mit Filz ausgekleidete Holzschublade, wie eine offene Büchse der Pandora. Als ich ihr ein Kompliment dazu machte, bot Maria mir die Schublade als Geschenk an. Sie war ein Überbleibsel ihres Hauses, das direkt vor uns lag. Eine Ruine nach dem Beschuss mit Bomben und Granaten. Nervös blickte sie gen Himmel zu einem vorbeifliegenden Flugzeug. Alles ist passiert, seufzte sie, und nichts davon war nötig.
Von Anfang an stellt Snyder positive und negative Freiheit gegeneinander. Grob gesagt, die Freiheit von gegen die Freiheit zu. Ein Grundgedanke, der die nächsten gut 300 Seiten durchzieht. Um frei zu werden, sagt er, müssten wir bejahen, schöpferisch werden, nachdenken, was wir werden wollen.
Positive Freiheit führt uns wieder zueinander. Wäre Freiheit nur negativ, also bloße Abwesenheit von Beschränkungen, könnte ich den anderen einfach nur als eine weitere Einschränkung betrachten. Wenn sie positiv ist, also Präsenz von Tugenden, die ich in einer Welt, die ich gestaltet habe, bejahe, sehe ich, dass der andere dasselbe tut. Positive Freiheit führt dazu, dass wir uns gegenseitig als Akteure in der Geschichte behandeln.
Dafür brauche es Strukturen, intakte Institutionen. Negative Freiheit dagegen sei eine repressive Idee, eine geistige Barriere. Zum Beleg kommt er immer wieder auf das Freiheitspathos seiner Heimat zurück.
Den Amerikanern wird beigebracht, dass uns die Freiheit durch unsere Gründerväter, unseren Nationalcharakter oder unsere kapitalistische Wirtschaft gegeben ist. Nichts davon stimmt. Freiheit kann nicht gegeben werden. Sie ist kein Erbe. Wir nennen Amerika ein freies Land, aber kein Land ist frei.
Die Entwicklung des postsowjetischen Russlands war nach Snyders Analyse von jenem Irrglauben geprägt, der darauf hofft, dass aus entfesselten Märkten einfach irgendwie Demokratie entsteht.
In Russland erleben wir, wie aus einer Idee der Freiheit, bei der es um das Fehlen von Schranken geht, eine Idee des Faschismus wird, bei der es keine Schranken für die Launen des Führers gibt.
Und er warnt schon lange vor Donald Trump, der alle Regeln sprengt, alle Institutionen verachtet, die nicht seinem Befehl gehorchen und jederzeit zum Staatsstreich bereit ist. In Snyders Augen ein Sadopopulist, ein Herrscher, der es versteht, seine Anhänger mit Verweis auf das noch größere Elend anderer zu befriedigen, der mit ihnen gemeinsam nach unten tritt.
Donald Trump, Putins gefügiger Schützling, ist ein Held der negativen Freiheit, wohlhabend durch zu gering besteuertes Erbe und ohne Skrupel alles zu leugnen.
Nein, wir wurden nicht frei geboren, sagt Snyder, aber wir sind auch nicht auf der Welt, um als Gefäß aller Lügen zu dienen. Das Buch ist, gedanklich wie erzählerisch, ein faszinierendes Experiment. Enorm facettenreich bringt Snyder profundes Wissen und sehr persönliches Erleben zusammen und schafft es, trotz großer Düsternis der Faktenlage, konstruktiv nach vorn zu denken, in einem klugen, zuversichtlichen Ton. Gekonnt verzwirbelt er verschiedenste Stränge. Das ist oft erhellend und manchmal sehr amüsant. Er bedient sich bei Denkern wie Franz Fanon, Václav Havel, Edith Stein oder Simone Weil. Mit der französischen Philosophin kommt auch ein überraschend sinnlicher, körperlicher Aspekt von Freiheit in das Buch.
Wir sind als unser Körper hier oder wir sind gar nicht. Wir sind als unser Körper frei oder wir sind gar nicht.
Der Historiker fügt gern eigenes Erleben hinzu, beim Baseball etwa.
Werfen ist so etwas wie eine Freiheitsbekundung. Du stehst allein auf dem Hügel, in deinem kleinen Kreidekreis aus Ehre, Arbeit und Verzweiflung. Das Spiel hängt davon ab, was du als nächstes tust.
Er springt von der intellektuellen Parade direkt in die ganz persönliche Anekdote. Zu Platons Schattenspiel stellt er die Erfahrung der Geburt seines Sohnes. So ermächtigt uns der Autor, durch seine Welten und seinen Kopf zu spazieren, was meist immenses Vergnügen bereitet. Er agiert dabei sehr transparent, erklärt seinen Blickwinkel, zeigt seine Methoden, seine Quellen, lässt auch die Option offen, dass er falsch liegen könnte. Timothy David Snyder hat in diesem irritierend anregenden Buch sogar ein paar praktische Lebenstipps parat. Etwa den, die Welt endlich wieder mit den eigenen Sinnen zu erkunden, ohne Bildschirm. Hinzugehen und hinzuschauen. Auch mal ein echtes Buch zur Hand zu nehmen.
Wettern Sie nicht gegen die Maschine. Blättern Sie dagegen an.
Ein guter Tipp, den wir bei Andruck gerne befolgen. Tom Schimek stellte Ihnen das neue Buch von Timothy Snyder vor. Über Freiheit. Es wurde von Andreas Wirtensohn aus dem Englischen übersetzt, ist bei CH Beck verlegt. 410 Seiten kosten 29,90 Euro.
Thank you.
Die AfD ist die mit Abstand stimmenstärkste Rechtsaußenpartei der bundesrepublikanischen Geschichte. Aber eindeutig nicht die erste, die hierzulande einen Höhenflug erlebt. In den 1980er und frühen 90er Jahren waren das nämlich die rechtsextremen Republikaner, die in der Bundesrepublik mit ihrem Vorsitzenden Franz Schönhuber für Aufruhr im politischen Betrieb sorgten und es bis ins EU-Parlament und mehrere Landtage schafften. Der Historiker Moritz Fischer hat ihnen nun seine Doktorarbeit gewidmet. Die Republikaner, die Geschichte einer rechtsextremen Partei, heißt sein Buch, das am 25. September, also in 2 Tagen, in ihrem Lieblingsbuchladen zu finden sein wird. Unser Rezensent Michael Wolf stellt es ihnen aber jetzt schon vor.
Bis zum Herbst des Jahres 1981 war die Welt für den Journalisten Franz Schönhuber noch in bester Ordnung. Er pflegte freundschaftliche Kontakte zu Ministerpräsident Franz Josef Strauß, moderierte die erfolgreichste Sendung des Bayerischen Rundfunks und galt als aussichtsreicher Kandidat für den Intendantenposten. Dann aber brachte ihn sein autobiografisches Buch mit dem Titel »Ich war dabei« in Schwierigkeiten. Schönhuber verteidigte darin die Waffen-SS, der er selbst angehört hatte, als ganz normale, unpolitische Armeeeinheit, die mit dem Holocaust und Kriegsverbrechen nichts zu tun gehabt habe. Der lautstarke Widerspruch ließ nicht lange auf sich warten. Ein Jahr später hatte Schönhuber nicht nur seinen Job, sondern auch viel Ansehen und einige wichtige Freundschaften verloren. Was nun? Er beschloss, sich mit rund 60 Jahren noch einmal neu zu erfinden.
Nicht mehr der Journalist Schönhuber wollte er sein, sondern der Aktivist und Politiker Schönhuber, der all das, was er in den vielen Jahren als Journalist und zuletzt als Buchautor angeprangert hatte, entschlossen bekämpfte. Die schweigende Mehrheit glaubte er dabei hinter sich.
Gemeinsam mit dem früheren CSU-Hinterbänkler Franz Handlos gründete er 1983 die Republikaner. Ihrer Geschichte widmet der junge Historiker Moritz Fischer nun seine gleichnamige Doktorarbeit. Ein erfreulich flüssiger und gewandter Schreibstil trifft bei ihm auf einen souveränen Umgang mit einer enormen Fülle an Quellen. Fischer hat für diese erste umfassende Studie zum Thema den Nachlass Schönhubers systematisch ausgewertet. Sein Buch bleibt stets nah an ihm dran, was auch Sinn ergibt, da die Republikaner bis zu seinem Rücktritt vom Parteivorsitz im Jahr 1994 so eng mit seiner Person verbunden waren, dass sie in der Presse oftmals einfach Schönhuber-Partei genannt wurden. Seinen einstigen Kompagnon Franz Handlos hatte er schon kurz nach der Gründung verdrängt.
Schönhuber inszenierte sich ganz im Sinne Max Webers als eine außeralltägliche Gestalt, die besser als andere verstehe, was das Volk eigentlich denke und wolle. Viele Menschen schenkten dieser Zuschreibung Glauben und erkannten diese Qualitäten an. Damit entstand eine soziale Beziehung, die Schönhuber über die kommenden 9 Jahre als Vorsitzender aufrechterhalten konnte, womit er seine Macht sicherte, solange er die Erwartungen seiner Anhänger erfüllte.
Inhaltlich präsentierten sich die Republikaner anfangs als konservatives Sammelbecken für alle, die von den etablierten Parteien und vor allem von der CSU enttäuscht waren. Fischer zufolge verstanden Schönhuber und die Seien sich als Anwälte der einfachen Leute, die sie gegen abgehobene und korrupte Eliten in Schutz nahmen. Die Republikaner waren also zunächst weniger radikal als populistisch. Von etablierten Rechtsparteien versuchte sich Schönhuber sogar demonstrativ abzugrenzen und reklamierte für sich einen Platz links der NPD, aber rechts der CSU. Diese Strategie zeitigte bei Wahlen erste Erfolge. Für ein paar Jahre war die Partei das Schreckgespenst der politischen Debatte.
Mit der deutschen Wiedervereinigung wurde die erste Welle des Erfolgs der Partei jedoch gebrochen. Das hatte nicht nur aufmerksamkeitsökonomische Gründe, sondern lag ebenso am irredentistischen Nationalismus der Partei, der im neuen Deutschland keinen Platz mehr fand.
Schönhuber hatte öffentlich eine Wiedervereinigung Deutschlands in den Grenzen von 1937 gefordert. Nach dem Fall der Berliner Mauer interessierte sich laut Fischer jedoch niemand mehr für revisionistische Spinnereien dieser Art. Auch Schönhubers tiefsitzender Anti-Amerikanismus habe nun kein Gehör mehr gefunden, da der Westen sich als Sieger des Kalten Kriegs feierte. Die Republikaner reagierten auf diese programmatische Krise, indem sie sich ganz auf die Ausländer- und Asylpolitik konzentrierten und in diesem Zuge immer weiter nach rechts rückten. Wie Fischer an den Quellen belegt, war der Kampf gegen die Migration aus ihrer Sicht erforderlich, um das deutsche Volk möglichst rein von Fremdkörpern zu halten. Aus dieser Phase der Partei stammt auch das berüchtigte Wahlplakat mit dem Slogan »Das Boot ist voll«.
Der Zeitraum von 1991 bis 1993 zeigt wie kein zweiter die hässliche Fratze der Republikaner. Sie waren integraler Bestandteil der Asyldebatte und der damit einhergehenden gewalttätigen Ausschreitungen gegen Migranten. Ohne die Republikaner und andere Rechtsparteien wie die DVU wäre die Diskussion um die Ausländer und das Asylrecht weniger radikal ausgefallen und Grenzen des Sagbaren seltener überschritten worden.
Fischer schildert, wie sich Schönhuber mit diesem Kurs nach rechts bald selbst in Bedrängnis brachte. Wegen ausbleibender Wahlerfolge schmiedete er ein Bündnis mit der einstigen Konkurrentin DVU, worin seine parteiinternen Gegner einen willkommenen Anlass fanden, den Patriarchen in die Wüste zu schicken. Geholfen hat es ihnen wenig. Nach Schönhubers Rückzug im Jahr 1994 rückten die Republikaner immer weiter ins Abseits. Heute spielen sie keine Rolle mehr. Doch haben sie nachhaltigen Einfluss auf die politische Kultur Deutschlands ausgeübt, wie Fischer in seinem luziden Nachwort erklärt.
Insbesondere der von den Republikanern befeuerte ethnopluralistische Rassismus prägt die Debatten der deutschen Migrationsgesellschaft bis heute. Ohne die rassistische Mobilisierung der Republikaner in den 1980er Jahren können weder die Asylkampagne der 1990er Jahre noch die Asyldebatte während und nach der Flüchtlingskrise 2015 mit dem damit einhergehenden Aufstieg der AfD verstanden werden.
Fischers Geschichte einer rechtsextremen Partei, so der Untertitel, ist zugleich ein lebhaftes Porträt der Bundesrepublik in den Jahren vor und nach der Wende. Mit Erstaunen stellt man fest, dass viele Konflikte von damals heute wieder die Debatten bestimmen. Das Buch ist insofern nicht nur eine glänzende historische Studie, sondern kann auch die aktuelle Diskussion um den Umgang mit Rechtsextremismus bereichern.
Meint unser Rezensent Michael Wolf über das Buch von Moritz Fischer, »Die Republikaner«. Die Geschichte einer rechtsextremen Partei, 1983 bis 1994. Es erscheint am 25. September im Waldstein Verlag. 612 Seiten, kosten 40 Euro. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Lange Zeit galten Aleida und Jan Assmann als das vielleicht berühmteste Geisteswissenschaftspaar Deutschland, das auch ihren größten Coup als Forscher zusammen gefeiert hatte, nämlich die Theorie vom kollektiven Erinnern, das die Identität, aber auch das Seelenleben einer Gesellschaft prägt und die heute quasi zum Wissenschaftskanon dazugehört. Jan Assmann ist im vergangenen Februar gestorben. Bis zuletzt aber haben die beiden zusammen an einem Buch gearbeitet, das nun zu einer Art Vermächtnis geworden ist. Gemeinsinn, der sechste soziale Sinn, heißt dieser Band, der soeben im CH Beck Verlag erschienen ist. Die beiden gehen darin der Frage nach, warum Gesellschaften eigentlich erfolgreicher und auch glücklicher sind, wenn möglichst viele Menschen sich für das Gemeinwohl einsetzen. Günther Keindelsdorfer hat ihr Buch gelesen und weiß, ob es überzeugt.
Wieder einmal war es Aristoteles. Der alte Athener scheint der erste gewesen zu sein, der das, was man später Gemeinsinn nannte, philosophisch ausbuchstabiert hat. Aristoteles postulierte einen sechsten Sinn, koine aisthesis, der die Daten der anderen fünf Sinne zu einer gemeinsamen Wahrnehmung zusammenführen sollte. Philosophen wie Kant und Hume verliehen dem Wort Gemeinsinn später eine andere, bis heute wirkmächtigere Bedeutung. Gemeinsinn ist demnach der gesunde Menschenverstand, den wir mit anderen teilen und der uns soziale Pflichten unseren Mitmenschen gegenüber auferlegt. Nach Jahrzehnten turbokapitalistischen Wettbewerbskults sei es wieder einmal an der Zeit, die altbewährten Tugenden des Gemeinsinns in den Blick zu bekommen, dachten Aleida und Jan Assmann, als sie 2020 ein Forschungsprojekt zum Thema an der Uni Konstanz initiierten. Dass der Gemeinsinn nicht mehr dasselbe Ansehen genoss wie in früheren Jahrzehnten, hängt mit den soziokulturellen Entwicklungen der 1980er Jahre zusammen. Es lebe das Ego. Mit diesem Schlachtruf traten die Karrierebroker der Yuppie-Ära und ihre marktradikalen Nachrücker zur Umwertung aller Werte an. Die Ideale der 68er, Solidarität und kritische Selbstbestimmung, wurden in den Orkus überkommener Ideologien verklappt. Stattdessen übernahm eine Kohorte von Egomaniacs das Kommando, nicht selten mit Rasierklingen an den Ellbogen, deren intellektuellere Repräsentanten sich auf die Individualismuskonzeptionen der westlichen Philosophie beriefen. Auf einem Podium des Internationalen Literaturfestivals Berlin erläuterte Aleida Assmann kürzlich, was ihren verstorbenen Mann und sie dazu motiviert hat, 43 Jahre nach dem Beginn von Reaganomics über Gemeinsinn nachzudenken.
Je mehr man in der Welt herumkommt und auch die Geschichte kennenlernt, desto mehr wurde mir und uns beiden klar, dass diese ganz starke Betonung des Individuums zum einen ganz wichtig ist und eine historische Errungenschaft der westlichen Kultur ist, die sehr viel mit der Demokratie hat. Denn die Freiheiten des Individuums werden nur in der Demokratie geschützt. Aber es wurde uns auch klar, dass dieses Individuum meistens sehr überzogen vorgestellt wird. Vor allem, wenn man sich als Frau diesem Thema nähert, ist die Idee eines total autonomen Subjekts zum Beispiel, wie es die deutsche Philosophiegeschichte bis heute fortschreibt, nicht plausibel.
Es ist ein Missverständnis, sich den Menschen als egozentrischen Nutzenmaximierer vorzustellen, wie es die liberale Wirtschaftswissenschaft tut, betont Aleida Assmann. Der Mensch sei alles andere als ein Heroe der Vereinzelung.
Diese absolute Autonomie des Menschen gibt es nicht. Jeder Mensch ist abhängig von anderen, er ist ein Beziehungswesen. Und an diese Dimension zu erinnern, war uns sehr wichtig.
Aber Vorsicht! Wer sich mit dem Thema Gemeinsinn auseinandersetzt, betritt vermintes Gelände. Denn Gemeinsinn und der mit ihm verschwisterte Gemeinnutz waren zentrale Begriffe auch der nationalsozialistischen Ideologie. Gemeinnutz geht vor Eigennutz, postulierte bereits das erste Parteiprogramm der NSDAP aus dem Jahr 1920. Das, was Aleida und Jan Assmann unter Gemeinsinn verstehen, beruht dagegen auf einem demokratisch-universalistischen Menschenbild. Der Einzelne, der im Kollektiv aufgeht, darum ist es den beiden nicht zu tun. Es sind selbstbewusste, solidarisch handelnde Bürgerinnen und Bürger, für die Aleida und Jan Assmann eine Lanze brechen.
Demokratie braucht Solidarität und Gemeinsinn im Zusammenspiel von Menschenrechten und Menschenpflichten. Sie lässt sich nicht allein durch das Recht des Staates von oben nach unten durchsetzen. Es bedarf auch eines Anstoßes von unten, durch Kontakte, Begegnungen und bürgerschaftliches Engagement.
Gemeinsinn ist über weite Strecken ein philosophisches Buch. Aleida und Jan Assmann setzen sich kritisch mit dem faschistischen Staatstheoretiker Karl Schmitt und dem Verhaltensforscher Konrad Lorenz auseinander. Sie präsentieren aber auch eine Reihe von praktischen Beispielen für das, was sie sich unter gelebtem Gemeinsinn vorstellen. Da sind zum Beispiel die japanischen Fußballfans, die bei der WM von Katar nach dem Schlusspfiff die Tribünen säuberten, um ihren Respekt für ihre Gastgeber auszudrücken. Da wären aber auch die 60.000 Menschen in Deutschland zu nennen, die sich in der sogenannten Tafelbewegung engagieren. Grundsätzlich sind Gesellschaften, in denen die Prinzipien des Gemeinsinns hochgehalten werden, glücklicher als solche, in denen das Konkurrenzprinzip dominiert, so lautet das Resümee Jan und Aleida Assmanns.
Im Weltglücksreport der UNO ist Deutschland zuletzt um 8 Ränge nach unten gerutscht, auf Platz 24. In Sachen Gemeinsinn, darf man daraus schließen, hat die Bundesrepublik noch markant Luft nach oben.
Unser Rezensent Günther Keindelsdorfer über das Buch von Aleida und Jan Assmann, Gemeinsinn, der sechste soziale Sinn. CH Beck Verlag, 262 Seiten, Preis 25 Euro. Bevor Angela Merkel selbst ihre politischen Memoiren Ende November veröffentlichen wird, legt der FAZ-Journalist Eckart Lohse jetzt schon ein Buch über sie vor. Das will zum einen Merkels Kanzlerschaft kritisch resümieren, aber auch ihr schweres Erbe verhandeln. Die Täuschung lautet der vielsagende Titel. Nun ist man hinterher immer schlauer, aber Eckart Lohse kennt seine Protagonistin ziemlich gut und ziemlich lange, denn er begleitet Merkel journalistisch seit ihren Bonner Jahren. Eine Karriere, die von Widersprüchen geprägt war und die ihren Beobachtern oft ein Rätsel blieb. Für das Buch, das Ihnen jetzt Moritz Küpper vorstellt, hat Lohse mit zahlreichen Politikern über das gesprochen, was Merkel angetrieben und gebremst hat. Und eine Musik, die viele heute mit ihrem Abschied aus der Politik verbinden, gibt's auch.
Es war zum Abschluss eine fröhliche Melodie. Das Stabsmusikkorps der Bundeswehr. Es spielte im Dezember 2021 beim großen Zapfenstreich für Angela Merkel das Lied von Nina Hagen, Du hast den Farbfilm vergessen. Es wurde allerorts als eine Erinnerung an Merkels Jugend in der damaligen DDR gewertet. Die ersten 35 Jahre hatte Merkel dort gelebt, dies öffentlich jedoch eher selten thematisiert. Erst gegen Ende ihrer Kanzlerschaft, beim Zapfenstreich und wenige Monate vorher, hatte sich das geändert.
Es gab einen sehr konkreten Impuls, das war die Rede von Angela Merkel am 3. Oktober 2021, ihre letzte Rede als Kanzlerin zum Tag der Deutschen Einheit. Ich würde sagen, die überraschendste Rede, die ich in all den Jahren, die ich Angela Merkel beobachtet habe und ihr zugehört habe, von ihr gehört habe, weil sie da deutlich gemacht hat, dass die bisherige Darstellung von ihr, dass sie im Reinen sei, der deutschen Einheit und ihrer Herkunft aus dem Osten, die hat sie ja gekippt.
So Eckart Lohse, der Leiter des Parlamentsbüros der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Merkel über alle ihre Jahre als Politikerin begleitet hat.
Sie hat ja einen völlig neuen Akzent gesetzt und hat klargemacht, dass sie immer den Eindruck hatte, nie so ganz als Bundesdeutsche anerkannt worden zu sein. Und das war so ein Auslöser, wo ich gesagt habe, du musst ihrer Zeit nochmal nachgehen und ihren Entscheidungen, einige große Entscheidungen nehmen und sie vor dieser Folie nochmal angucken.
Die Täuschung, so heißt das Buch, das Lohse, angestoßen eben durch Merkels Rede, nun vorgelegt hat.
Keine Biografie mit Anspruch auf Vollständigkeit, sondern an einigen Themen ausgewählte analytische Bewertung der Regierungszeit der Kanzlerin Merkel.
Beschreibt Autor Lohse seinen Ansatz, dem er ungewöhnlich eine Art Disclaimer vorweggestellt hat.
Der Autor dieses Buches will gleich zu Beginn eine grundsätzliche Bemerkung in eigener Sache machen. Auch er hat als journalistischer Beobachter angesichts der Geschwindigkeit der Ereignisse manche Dinge nicht in der Schärfe erkannt und benannt, die sich aus dem Rückblick ergibt. Das sei gesagt, um den Eindruck zu vermeiden, es gehe um wohlfeile Besserwisserei, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist. Einsichten und Erkenntnisse mit ein paar Jahren Abstand sind dennoch zulässig. Angela Merkel selbst lässt das zwingend erscheinen, weil sie es zumindest lange Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Amt hat vermissen lassen, ihre Politik selbstkritisch zu reflektieren und Fehler einzugestehen.
Das Buch heißt ja Die Täuschung Angela Merkel und ihre Deutschen. Deswegen das Wort wohlfeil jetzt anschließend, wo wir alle ja Dinge sehen oder viele von uns Dinge sehen, die nicht alle vorher gesehen haben oder nicht vorher mit der nötigen Härte auch benannt haben. Habe ich mich selber geprüft und habe gesagt, gut, also beispielsweise was die unmittelbar von Russland ausgehende Gefahr angeht, hätte ich persönlich, kann ich ja nur über mich sagen, möglicherweise auch früher hellsichtiger sein müssen und sagen müssen, da haben wir was verschlafen.
Vorab, es ist ein wichtiges Buch in der zentralen Debatte, manch einer spricht von Aufarbeitung, der Merkel-Ära, aus deren Zeit sich nun viele aktuelle Krisen entwickelt haben. Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, die europaweit ungelöste Migrationsthematik, der ebenfalls europaweite Aufstieg populistischer Parteien und noch einige mehr.
Es sind ja drei große Elemente. Das eine ist eine Zustandsbeschreibung. Das sind die ersten Kapitel, wo ich beschreibe, wie finden wir das Land eigentlich nach den Jahren 2021, nach dem Ende von Merkels Kanzlerschaft vor.
So Autor Lohse.
Zustand unserer Verteidigungsfähigkeit, Zustand unserer Infrastruktur, aber auch Zustand unserer Wirtschaft und unseres Haushaltes. Stichwort schwarze Null und ausgeglichener Haushalt. Dann gibt es einen zentralen Teil, den ich beginne mit der Rede vom 3. Oktober 2021 und der Frage, wie das Angela Merkels Weg in die Bundesrepublik, in die CDU geprägt hat. Und bin danach in einem, wenn Sie so wollen, dritten Teil auf die ganz aktuellen großen Dinge wie Migration und Umgang mit Russland noch einmal eingegangen.
In insgesamt 8 Kapiteln beschreibt er, anschaulich und plastisch, tief recherchiert, zugespitzt, aber nicht polemisch, mal im Stile eines Reporters, mal im Stile eines politischen Analysten, der auf wenig beachtete, aber wichtige Umstände aufmerksam macht.
Unter den zahlreichen 9. Novembern, an denen die deutsche Geschichte positive und negative Einschnitte erlebt, gilt der des Jahres 1989 als der wichtigste für Angela Merkel. Tatsächlich wäre sie ohne den Mauerfall nicht die erste Kanzlerin eines wiedervereinigten Deutschlands geworden. Doch ist für ihre Arbeit als Regierungschefin der 9. November 2007 von noch größerer Bedeutung. Das ist der Tag, von dem an das iPhone in Deutschland verkauft wird. Es kostet 399 Euro. Nun dauert es nicht mehr lange, bis die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok von immer mehr Menschen zu jeder Tages- und Nachtzeit genutzt werden. Angela Merkel ist nicht nur die erste Frau und die erste Ostdeutsche im Kanzleramt, sie ist auch die erste, die Deutschland unter völlig neuen und weitgehend anarchischen Kommunikationsbedingungen führen muss.
Lohse geht dabei, ausgehend von Merkels Herkunft, der Frage nach, warum Merkel trotz besseren Wissens so handelte, wie sie gehandelt hat. Sein Fazit?
Sie will nicht nur als Politikerin nicht scheitern. Sie will vor allem als Ostdeutsche nicht scheitern. Dafür ist sie bereit, gegen ihre Überzeugung zu handeln. Besonders deutlich wird das nach der Katastrophe im japanischen Fukushima, als sie in kürzester Zeit von der Befürworterin von Atomstromerzeugung zur Anführerin des Ausstiegs wird, weil sie befürchtet, weder in der eigenen Partei noch in der Wählerschaft den erforderlichen Rückhalt für ihre bisherige Position zu haben. Obwohl sie es besser weiß, geht sie einen Weg, den sie für falsch hält.
Für Lohse ist so auch der durchaus harsche Titel Die Täuschung gerechtfertigt, unter dem er Merkels Politik subsumiert.
Nicht im Sinne bewusst, um Schaden anzurichten, aber schon in dem Bewusstsein, dass sie etwas, was im Grunde zu tun ist, zum Wohl des Landes, nicht getan hat. Ich unterstelle ihr nicht, dass sie ahnungslos war. Das war sie nicht. Das kann sie nicht gewesen sein als Kanzlerin und noch dazu Ministerin in unterschiedlichen Ämtern. Daher auch die Begründung für den Titel, dass sie in diesem Falle die Deutschen in einem Glauben gelassen hat, der letztendlich durch die Wirklichkeit nicht dauerhaft gedeckt war.
Der nahende Erscheinungstermin der Kanzlerin-Memoiren für diesen Spätherbst verleiht dieser Sichtweise einen besonderen Reiz. Das Bild der Merkel-Jahre, ihr Platz in der Geschichte, das Urteil darüber, es bildet sich gerade immer mehr raus. Eckart Lohse liefert dafür einen wichtigen Baustein und hält dabei auch der Gesellschaft den Spiegel vor.
Meint Moritz Küpper über das Buch des Journalisten Eckart Lohse. Die Täuschung. Angela Merkel und ihre Deutschen. Es ist bei DTV erschienen. 336 Seiten kosten 25 Euro. Frankreich zählt die größte jüdische Gemeinschaft in ganz Europa. Heute allerdings fühlen sich immer mehr französische Jüdinnen und Juden auch dort bedroht. Seit dem Hamas-Überfall auf Israel vom 7. Oktober vergangenen Jahres ist die Zahl der antisemitischen Straftaten in Frankreich, ähnlich wie in Deutschland, eklatant nach oben geschnellt. Doch schon in den 2010er Jahren sorgten mehrere Morde an jüdischen Menschen in Frankreich für große Betroffenheit und Entsetzen. Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei der Mord an Mireille Knoll. Die 85-jährige Holocaust-Überlebende wurde im März 2018 mitten in Paris vom Sohn einer Nachbarin brutal erstochen. Für die französische Gesellschaft ist Mireille Knoll längst zu einem Symbol des allgegenwärtigen Antisemitismus im Land geworden. Und dass das so ist, daran haben auch ihre beiden Söhne Alain und Daniel einen großen Beitrag getan. 4 Monate nach Mireille Knolls Tod haben sie ihr mit einer Biografie ein Denkmal gesetzt. Unter dem Titel »Unsere Mutter, die Jüdin, die nicht hassen wollte«, ist sie jetzt auch auf Deutsch erschienen. Und die ganze Geschichte erzählt Ihnen jetzt unsere Rezensentin Susanne Krause. Sie lebt in Paris und hat die Ereignisse über die Jahre verfolgt.
Ihr ganzes Leben lang sei Mireille Knoll nur ihrer Familie, Freunden und Nachbarn bekannt gewesen, halten ihre Söhne Alain und Daniel Knoll fest.
Unsere Mutter hatte niemals große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das war ihr zuwider. Und wir hätten es vorgezogen, wenn der Name Mireille Knoll niemals für einen Kampf gestanden hätte.
Doch ihr tragisches Ende machte Mireille Knoll auf einen Schlag weltberühmt.
Am Freitag, den 23. März 2018, wurde unsere Mutter im Alter von 85 Jahren durch 11 Messerstiche, einen mitten in die Kehle, ermordet. Dann wurde Feuer in ihrer Wohnung gelegt, um sie zu verbrennen. Ganz wie in den Konzentrationslagern, denen sie 76 Jahre zuvor knapp entkommen war. Das hatte sie zwar geschafft, nicht jedoch ihr Onkel Nathan, der in Auschwitz vergast und verbrannt worden war. Ihr Mann, unser Vater, hatte das Konzentrationslager zwar überlebt, er war jedoch auf immer davon gezeichnet. Anfangs wollten wir keinerlei Zusammenhang zwischen diesen beiden Tatsachen herstellen. Es war undenkbar, dass man in Frankreich, diesem für die Aufklärung berühmten Land, im Jahr 2018 noch ermordet und verbrannt wurde, weil man Jüdin war.
Dass sie Jüdin war, habe ihre Mutter nie hervorgehoben, versichern die beiden Autoren. Verfasst haben sie ihr Werk auch in der Hoffnung, eine Erklärung dafür zu finden, warum genau die 85-Jährige Opfer eines antisemitisch motivierten Mordes wurde. Das aber sei ihnen nicht gelungen, gesteht Daniel Knoll ein. Dennoch handelt das Buch nicht vom Antisemitismus, sondern von Mireille Knolls Lebenslust, von ihrer romantischen und kosmopolitischen Ader.
Polen, die Ukraine, vielleicht Shanghai, Portugal und Kanada waren Stationen auf dem Lebensweg unserer Mutter. Sie verliebte sich Hals über Kopf in einen gebürtigen Österreicher, der in Belgien gelebt, in Polen gelitten und seinen Lebensabend in Deutschland verbracht hatte. Zusammen bereisten sie alle Länder Europas.
Mireille Kerbel, so ihr Mädchenname, wurde 1932 in Paris geboren. Der Vater kam aus der Ukraine, die Mutter aus Polen. Die Kerbels lebten im Marais, bekannt als Zufluchtsort mittelloser osteuropäischer Juden, die sich dort im Textilbereich eine neue Existenz aufgebaut hatten. Der Vater hatte eine sehr erfolgreiche Fabrik für Regenmäntel und warme Bekleidung gegründet. Die Familie galt als gut situiert. 1942 flüchtete sie aus dem von den Nationalsozialisten besetzten Paris über Portugal nach Kanada.
Im Juni 1947 beschlossen unsere Mutter und ihre Familie, nach Paris zurückzukehren. Nun würden sie mit eigenen Augen sehen, was noch von ihrer Vergangenheit übrig war und vor allen Dingen, wer. Mutter sprach niemals über die kleinen Mädchen, die in ihrem Haus gelebt hatten und in Auschwitz gestorben waren.
Überhaupt erzählte Mireille Knoll weder ihren Nachkommen noch Freunden nie von den Dramen, die sie und ihre Vorfahren erlebt hatten. Und auch nicht von jenen ihres ersten Mannes, Kurt Knoll. Als sie sich kennenlernten, war Mireille 16 Jahre alt und gut behütet, Kurt 23 und Überlebender des KZs Dachau. Das und vieles andere aber fanden die Söhne Alain und Daniel Knoll erst heraus, als sie nach dem gewaltsamen Tod der Mutter die Lebensgeschichten der Eltern und Großeltern akribisch rekonstruierten. Ihre einfühlsam geschriebene Familiengeschichte stellen die Autoren in den Kontext der jeweiligen Zeitläufte und zeigen damit, dass diese Lebenswege für Juden damals alltäglich waren. Wichtig ist ihnen eine Botschaft. Bei Mireille Knoll drehte sich alles um Liebe und Lebenslust.
Unsere Mutter war sehr liebevoll und bereitete uns unsere Lieblingsmahlzeiten zu, ohne deshalb jedoch zur Karikatur einer jüdischen Mutter zu werden, die ständig wiederholt: »Iss, mein Sohn!« Viel lieber aß sie im Restaurant bei Kerzenlicht.
Selbst mit 85 Jahren hat die in bescheidenen Verhältnissen lebende Frau jedermann arglos Herz und Tür geöffnet. Wie im März 2018 dem Sohn einer Nachbarin, den sie seit vielen Jahren kannte und der sie, in Anwesenheit eines Bekannten von ihm, erstach. Im folgenden Prozess 2021 wurde der 32-Jährige für den antisemitisch motivierten Mord zur Höchststrafe verurteilt. Er erhielt lebenslänglich. Der Mitangeklagte wurde vom Vorwurf des Mordes zwar freigesprochen, aber wegen schweren Raubs zu 15 Jahren Haft verurteilt. Den Söhnen Knolls jedoch war dies nicht genug. Sie gründeten einen Verein und konnten erwirken, dass in Paris und anderen französischen Städten Straßen und Grünanlagen nach Mireille Knoll benannt wurden. Ihre packend geschriebene Biografie über ihre Mutter steht heute in mancher Schulbücherei als Mahnung.
Die Biografie über Mireille Knoll ist jetzt unter dem Titel »Unsere Mutter, die Jüdin, die nicht hassen wollte« auf Deutsch erschienen im Schollnei Verlag und wurde von Isolde Schmidt aus dem Französischen übersetzt. Geschrieben haben sie ihre Söhne Alain und Daniel Knoll. 224 Seiten gibt's für 24 Euro. Unsere Rezensentin Susanne Krause. Und damit geht Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur, an diesem Montagabend zu Ende. Nächste Woche geht es unter anderem um die Nationalratswahlen in Österreich und um den 75. Jahrestag der Volksrepublik China am 1. Oktober. Passend zu letzterem hat die China-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, Lea Sahai, ein Buch geschrieben mit dem Titel »Das Ende des chinesischen Traums – Leben in Xi Jinpings neuem China«. Wenn Sie aber gerade jetzt Lust haben auf ein neues Buch, der Buchladen Ihres Vertrauens aber gerade schließt, schauen Sie doch mal in unsere Deutschlandfunk-App. Da gibt es viele gute Bücher, die Sie begleiten wollen. Am Mikrofon verabschiedet sich Melanie Longerich. Ihnen weiterhin einen schönen Radioabend.